ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Chrysanthemi von Giacomo Puccini, musikalische Trauerblumen in der Kirche Sacré-Cœur von Grand-Montana.
Je crois qu'on a besoin de paix, tout le monde, de retrouver un peu la paix, un peu d'espérance.
Wir brauchen jetzt alle Hoffnung und Frieden, sagt Alexandre Barra, der katholische Pfarrer der Gemeinde. Für Versöhnung jedoch sei es noch zu früh.
C'est un petit peu tôt, hein, c'est encore chaud. Moi, je crois beaucoup à la réconciliation, mais pas forcément tout de suite.
Es ist der 1. Juni 2026, 5 Monate nach der Katastrophe in der Silvesternacht, die die Schweiz zutiefst erschütterte. Das Konzert in der Kirche von Grand-Montana erinnert an die 41 jungen Menschen, die ihr Leben verloren, und an die 115, die schwer verletzt wurden, als die Bar Le Constellation nachts um 1:45 sekundenschnell in Flammen aufging. Horrornachrichten am Neujahrstag.
L'horreur à Grand-Montana. Un incendie a fait la nuit dernière une quarantaine de morts et au moins 115 blessés.
Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in der Geschichte der Schweiz.
Die Medien haben mittlerweile andere Top-Themen. Für Hugues Blatty aus Lausanne aber bestimmt die Katastrophe von Grand-Montana auch Monate später noch jeden einzelnen Tag. An den Ort des Feuers zurückzukehren und sei es für ein feierliches Gedenkkonzert, das ist für ihn unvorstellbar. Seit dem 1. Januar war er nicht mehr in Grand-Montana.
Depuis le 1er janvier, je suis pas retourné à Grand-Montana. Honnêtement, je pense que j'aurais de la peine à retourner.
Hugues Blatty ist der Vater von Luca. Luca ist 18 und feierte mit Freundinnen und Freunden im Constellation, als das Feuer ausbrach.
Je savais que mon fils était là-bas.
Ich wusste, dass mein Sohn dort war. Seine Freundin rief mich 5 Minuten nach der Tragödie völlig verängstigt an und sagte, ich weiß nicht, ob Luca noch am Leben ist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich war nicht weit entfernt und konnte 20 Minuten später vor Ort sein.
Luca überlebte das Inferno in Grand-Montana, schwer brandverletzt. So schwer, dass sein Vater ihn nicht erkannte, als er in der Unglücksnacht verzweifelt nach ihm suchte. Um 2 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach Ausbruch des Feuers, so erinnert sich Hugues Blatty, sei er vor der Bar Le Constellation angekommen und musste erleben, was auch auf Handyvideos aus der Horrornacht zu sehen und zu hören ist. In Panik schreiende junge Menschen, verbrannte Körper, Verzweiflung.
Effectivement, c'était le chaos total. Elle s'était réfugiée dans un établissement en face.
Es herrschte totales Chaos. Lukas Freundin hatte im Café gegenüber Schutz gefunden im 1900. Ich bin da sofort hin und habe sie und meinen Sohn gesucht. Ungefähr 60 Jugendliche lagen da. Alle waren stark verbrannt. Sie hatten nichts zum Zudecken, keine Schmerzmittel, waren sich selbst überlassen. Ich habe nach Luca gesucht und bin 3-mal an ihm vorbeigegangen. Dann hörte ich plötzlich eine Stimme, die auch nicht mehr seine war. Die Stimme sagte, Papa, ich bin es. Erst dann verstand ich, dass das mein Sohn war, aber ich habe ihn nicht erkannt. Sie sahen alle gleich aus, alle schwer verbrannt, vor allem am Kopf und an den Armen.
Gegen 6 Uhr am Neujahrsmorgen, so erinnert sich der Vater Monate später, sei Luca dann im Krankenwagen ins Krankenhaus von Lausanne gebracht worden. Dort ist eines der beiden Schweizer Spezialzentren für die Behandlung schwerer Brandverletzungen. Für die Rettungskräfte vor Ort bedeutet die Brandnacht von Grand-Montana Arbeiten am Limit. Rund 250 Sanitäterinnen und Sanitäter sind im Einsatz, dazu mehr als 40 Rettungsfahrzeuge und 15 Helikopter. Im Mai wird der Rettungseinsatz von Grand-Montana mit einem internationalen Fachpreis ausgezeichnet als Search and Rescue Mission of the Year, Rettungsmission des Jahres. Doch es gibt auch Zweifel an der Effizienz des Einsatzes. Ein italienischer Rechtsanwalt hat bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis Beschwerde eingereicht. Er sagt, Seiner Mandantin, einer 16-Jährigen aus Mailand, gehe es heute schlechter, weil sie in der Katastrophennacht möglicherweise zu spät medizinisch behandelt worden sei. Ermittlungen zu den Vorwürfen laufen. Friedi Michel Rothen ist Direktor der kantonalen Rettungsorganisation im Wallis und verantwortete den Extremeinsatz in der Neujahrsnacht.
Das Ziel muss es sein, für so möglichst viele Patienten wie möglich, so lange wie möglich, diese Individualmedizin zu garantieren. Und wenn man dann in eine Situation kommt, wo eben diese Rettungsmittel in Relation zu der Anzahl Patienten nicht da ist, dann beginnt man anders zu arbeiten. In einem Fall wie Grand Montana muss man anders arbeiten. Das heißt, grundsätzlich, wenn man nicht direkt irgendwie künstlich beatmet werden muss und nicht ins Koma geht und nicht direkt abtransportiert werden muss, spricht das dafür, dass man Glück hatte.
Glück im großen Unglück. Für den 18-jährigen Luca heißt das, 60% seiner Hautoberfläche sind verbrannt. 2,5 Monate lang liegt er auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Immer wieder wird er operiert, oft 2 bis 3 Mal pro Woche. Nur ganz langsam tastet der Junge sich ins Leben zurück. Wie ein Kleinkind habe Luca Ende April angefangen, wieder laufen zu lernen, erzählt sein Vater Hugues Blatty.
Et puis maintenant il commence à marcher aussi. Alors pas seul, hein, il a assisté.
Er macht wieder erste Schritte. Man muss ihm noch helfen, aber wir sind froh zu sehen, dass er anfängt, sich zu bewegen. Er hat auch ein wenig zugenommen, ein paar Kilo, nachdem er 20 Kilo abgenommen hatte. Seine Wangen sind nicht mehr ganz so eingefallen. Man sieht, dass er wieder ein bisschen an Gewicht zulegt. Für uns als Familie ist das wie eine zweite Geburt.
Doch immer wieder gibt es Rückschläge. Im Mai erleidet Luca einen septischen Schock. Sein Leben ist erneut in Gefahr. Wieder kommt er für mehrere Tage auf die Intensivstation, überlebt und kämpft weiter. Als das Feuer im Constellation die Silvesterparty brutal beendete, saß Luca zusammen mit 12 Freunden am Tisch. 6 von ihnen sind nun tot. Wie verkraftet ein 18-jähriger Junge so etwas?
Auch psychisch ist das ganz schwierig. Er weiß jetzt, dass die Hälfte seiner Freunde nicht mehr lebt. Die anderen sind in einem ähnlichen Zustand wie er, liegen in Krankenhäusern und sind hochgradig verbrannt. Luca muss nun damit beginnen, das zu akzeptieren. Auch die Tatsache, dass er jetzt anders aussieht. Mitte April hat er sich das erste Mal im Spiegel gesehen. Und man weiß ja, wie wichtig jungen Menschen in dem Alter das Äußere ist.
Die Eltern schützen und unterstützen ihren Sohn mit allen Kräften. Hugues Blatty arbeitet als Immobilienmakler in Lausanne. Beim Interview in seinem Büro macht sich immer wieder ein wuscheliges Hundebaby bemerkbar und fegt polternd einem Ball hinterher. Ernest heißt der kleine Zwergpudel, der erst seit ein paar Tagen in die Familie gekommen ist. Ein neuer Freund für Luca auf seinem unfassbar schweren Weg zurück ins Leben.
Wir haben das natürlich vorher mit Luca abgesprochen. Er ist sehr froh über den kleinen Hund.
Lukas Eltern arbeiten kaum noch. Sie verbringen die meiste Zeit im Krankenhaus bei ihrem Sohn und sie fühlen sich alleingelassen von den Schweizer Behörden und der Politik. Mittlerweile seien für Luca zwar finanzielle Hilfen in Höhe von insgesamt 60.000 Franken überwiesen worden, sagt Hugues Blatty. Doch darüber hinaus habe er bislang keine Unterstützung bekommen. Selbst bei der Ausbildung von Luca würden von den Behörden bei der Prüfungsordnung keinerlei Zugeständnisse gemacht.
Luca war am Ende einer kaufmännischen Ausbildung. Er hatte 5 von 6 Semestern und die ersten Prüfungen hinter sich mit ausgezeichneten Noten. Erst hieß es, dass wegen der besonderen Umstände eine Ausnahme gemacht wird. Aber dann wurde uns mitgeteilt, dass nichts anerkannt wird und er jetzt also auch noch ohne Abschluss dasteht.
6 Monate nach der Brandkatastrophe ist Hugues Blattys Enttäuschung über sein Heimatland groß und sein Urteil so klar wie bitter.
Personne ne prend ses responsabilités, personne ne prend contact avec nous.
Niemand übernimmt Verantwortung, niemand kontaktiert uns, weder die Gemeinde Crans-Montana noch der Kanton Wallis, noch die anderen Kantone oder der Bund.
Ils sont pas là.
Charlotte, Sian, Giovanni,
Matteo. Étoile de nos cœurs. Sterne unserer Herzen heißt dieses Lied über die Silvesternacht von Crans-Montana. Es ist eine Hommage an die Opfer, an die 41 getöteten und 115 schwer brandverletzten Jugendlichen. Étoile de nos cœurs. Die Erwachsenen haben versagt, heißt es im Refrain des Chansons. Auch 6 Monate nach der Katastrophe sind die entscheidenden Fragen offen. Wer genau hat versagt? Wer ist verantwortlich für das verheerende Feuer, das das Leben so vieler junger Menschen zerstört oder schwerst verletzt hat? Und hätte die Katastrophe verhindert werden können? Handyvideos aus der Bar Le Constellation dokumentieren, auf Champagnerflaschen montierte Sprühfontänen haben die Schaumstoffverkleidung der Decke im Untergeschoss des Lokals sekundenschnell in Brand gesetzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis ermittelt gegen 14 Personen wegen fahrlässiger Brandstiftung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Neben den Besitzern der Bar, dem Ehepaar Jacques und Jessica Moretti, sind mehrere ehemalige oder aktuelle Mitarbeiter und Amtsträger der Gemeinde Crans-Montana im Visier der Justiz, darunter der amtierende Gemeindepräsident Nicolas Ferraud. Er hatte einige Tage nach der Brandkatastrophe auf einer Pressekonferenz eingestanden, 6 Jahre lang waren in der abgebrannten Bar keinerlei Brandschutzkontrollen durchgeführt worden, obwohl diese mindestens einmal pro Jahr vorgeschrieben sind. Und bei den seltenen Kontrollen, die bis 2019 erfolgten, störte sich offensichtlich niemand an dem hochentflammbaren Schaumstoff, den Barbesitzer Moretti an der niedrigen Decke als Schalldämmung angebracht hatte. Die Sicherheitsverantwortlichen, sagt der Gemeindepräsident von Crans-Montana am 6. Januar, hätten wahrscheinlich ein bisschen besser auf diesen Schaumstoff achten müssen.
Vraisemblablement, les nombreux, enfin les quelques chefs de sécurité qui ont été contrôlés là-bas auraient dû faire un peu plus attention à cette mousse.
Warum es in Crans-Montana zu den schwerwiegenden Versäumnissen gekommen ist, das wisse er nicht, so Gemeindepräsident Ferraud.
Nous les expliquons pas. Eh bien, nous le regrettons amèrement. Nous ne nous l'expliquons pas.
Wir haben keine Erklärung. Wir bedauern es bitterlich. Wir können es nicht erklären. Es ist Sache der Justiz zu klären, wie es zu diesem schrecklichen Drama kam.
Hugues, der Vater des schwer brandverletzten Luca, ist empört über die mutmaßliche Nachlässigkeit der Brandschutzbehörden in Crans-Montana.
Das ist sehr amateurhaft. Dazu kommt, dass niemand dafür Verantwortung übernimmt. Auch der Kanton Wallis hätte ja mal kontrollieren müssen. Wissen Sie, wenn Sie in Crans-Montana Ihr Auto parken und nicht bezahlen, dann haben Sie innerhalb von 10 Minuten einen Strafzettel. Aber gleichzeitig kann jemand mehr als 10 Jahre lang Geschäfte machen mit einem Etablissement, das den Vorschriften nicht entspricht. Das ist so krass. Da muss man kein Experte sein, um zu verstehen, dass es so nicht geht. Aber trotzdem hat man es geschehen lassen.
Großes Misstrauen herrscht vor allem in den ersten Wochen nach der Katastrophe auch gegenüber den Ermittlungen der Walliser Staatsanwaltschaft. Der Genfer Rechtsanwalt Romain Jordan ist einer von mittlerweile weit über 50 Anwältinnen und Anwälten, die in dem strafrechtlichen Verfahren die Interessen von Opfern und Geschädigten des verheerenden Brandes vertreten.
La procédure a vraiment très mal débuté. Je dis pas forcément qu'il y avait une volonté de mal faire, mais on a mal fait.
Die Ermittlungen haben sehr schlecht begonnen, sagt er im Januar. Er behaupte nicht, dass das Absicht war, aber es sei schlecht gelaufen. Versäumnisse sieht der Rechtsanwalt anfangs insbesondere im Umgang mit den Besitzern der abgebrannten Bar, dem Ehepaar Jacques und Jessica Moretti.
Par exemple, le fait qu'on ne prenne pas les téléphones des deux tenanciers.
Warum wurden die Telefone der beiden in der Silvesternacht nicht sofort beschlagnahmt? Vielleicht hatten sie Fotos gemacht in der Nacht oder Videos. Wo waren sie? Worüber haben sie sich ausgetauscht? Warum haben sie noch in der Nacht ihre Webseite und sämtliche Social-Media-Konten gelöscht? In einem Strafverfahren sind Handys heutzutage eine Goldgrube, um Fakten zu ermitteln. In diesem Fall zum Beispiel Rechnungen für den hochentflammbaren Schaumstoff oder andere Elemente. Warum konfisziert man die Telefone nicht, wenn da 40 Leichen liegen?
Pourquoi vous prenez pas les téléphones alors que à 100 mètres vous avez 40 cadavres?
Es gibt viele drängende Fragen nach dem brutalen Feuer von Crans-Montana, Fragen, auf die nicht nur die Menschen in der Schweiz Antworten erwarten.
Warum hat niemand in der Bar die Musik ausgemacht? Niemand den Jugendlichen gesagt, sie sollen rausgehen? Warum hat die Gemeinde keine Kontrollen durchgeführt? Warum? Zu viele Warum-Fragen.
So die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni am 9. Januar. Auch 6 junge Menschen aus Italien haben in Cromontana ihr Leben verloren. Als schließlich der Barbesitzer Jacques Moretti gegen Kaution und andere Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen wird, kommt es zum Eklat zwischen den Nachbarländern. Italien ruft seinen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, zurück nach Rom. Erst im April, mehr als 2 Monate später, ist Botschafter Cornado wieder in Bern und empfängt zum Radiointerview in seiner Residenz.
C'est la libération de Jacques Moretti qui a choqué l'opinion publique et
Die Freilassung von Jacques Moretti hat die italienische Öffentlichkeit schockiert und nicht nur die Familien der Opfer verletzt. Ganz Italien hat reagiert, als ob es die eigenen Kinder wären. Unsere Kinder sind an diesem Abend verschwunden. Sie wurden getötet, weil jene, die für ihren Schutz verantwortlich waren, sie nicht geschützt haben. Mein Rückzug war ein Protest der italienischen Regierung gegen die Entscheidung der Schweizer Behörden.
Die Brandkatastrophe von Cromontana führte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Italien und der Schweiz. Die Rückkehr von Botschafter Cornado nach Bern erfolgte erst, als die Walliser Justizbehörden zusicherten, auch italienischen Ermittlern Akteneinsicht zu gewähren. Denn die Staatsanwaltschaft in Rom hat ein eigenes Strafverfahren eröffnet. Mittlerweile aber seien die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder im Lot, versichert der italienische Diplomat.
Die Behörden arbeiten jetzt zusammen. Wir haben nichts mehr auszusetzen. Die italienische Staatsanwaltschaft ist nun vollkommen zufrieden mit der Walliser Staatsanwaltschaft.
In Sion, der Hauptstadt des Kantons Wallis, laufen die strafrechtlichen Ermittlungen weiter. Am 5. Juni kommt es zu einem mit Spannung erwarteten Termin. Die kantonale Staatsanwaltschaft hat zum ersten Mal Jessica und Jacques Moretti gemeinsam vorgeladen. Bei einer sogenannten Konfrontationsbefragung sollen Widersprüche in früheren Aussagen der beiden geklärt werden. Jacques und Jessica Moretti sind bereits durch einen Seiteneingang im Gebäude verschwunden, als am Morgen nach und nach die Anwältinnen und Anwälte der Brandopfer eintreffen. Didier Elsig aus Lausanne vertritt die Interessen mehrerer Familien.
Ce que veulent les familles, c'est surtout que les Moretti arrêtent de se défausser.
Die Familien wollen vor allem, dass die Morettis aufhören, ihre Verantwortung auf andere abzuschieben, ob das nun der mysteriöse Verkäufer des hochentflammbaren Schaumstoffs ist, unsichtbare Kontrolleure der Gemeinde oder ihre eigenen Angestellten. Wir wollen, dass sie ihre Fehler eingestehen. Auch wenn man nicht naiv sein darf, sie werden keine Verantwortung übernehmen.
Die Vernehmung findet hinter für Medien und Öffentlichkeit verschlossenen Türen statt. Ganz genau zuhören will an diesem Junitag eine Frau, die mit ihrem Anwalt nach Sion gekommen ist. Laetitia Brodard. Sie hat ihren 16-jährigen Sohn Arthur im Inferno der Silvesternacht verloren.
J'ai perdu mon fils Arthur dans cette tragédie. Chaque jour.
Jeden Tag leben wir mit den Folgen dieser Nacht, als Eltern, Brüder, Schwestern, Großeltern. Und wir brauchen Antworten. Mehr als 5 Monate sind vergangen. Ich bin heute hier, weil ich verstehen muss, wie diese Morettis ticken.
Laetitia Brodard wird von Romain Jordan vertreten, dem Genfer Rechtsanwalt, der die Walliser Staatsanwaltschaft zu Beginn der Ermittlungen scharf kritisierte. Mittlerweile, so sagt er, habe er den Eindruck, dass es nun tatsächlich vorangehe.
Ich habe Vertrauen in das Verfahren. Heute habe ich hier 3 Staatsanwältinnen erlebt, die präzise, gut vorbereitete Fragen gestellt haben, mit denen wir der Wahrheit näher kommen. Auch die Opfer vertrauen diesem Strafverfahren.
Oui, les victimes font confiance à l'enquête pénale.
Fünf Monate nach der Katastrophe beim Gedenkkonzert für die Brandopfer in Cromontana sitzt auch Gemeindepräsident Nicolas Ferraud, gegen den ebenfalls unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, auf der Kirchenbank. Fragen möchte er nicht beantworten. Andere Konzertbesucherinnen und Besucher sind gesprächiger. In der abendlichen Junisonne auf dem Kirchplatz von Grand-Montana meint eine ältere Dame, Corinne heißt sie.
Nous ne devons jamais oublier ces 41 jeunes.
Wir dürfen niemals diese 41 jungen Menschen vergessen. Die Justiz muss ihre Arbeit machen. Und ich denke, wir haben hier zwei große Schuldige. Das sind die Bareigentümer und unsere Behörden hier vor Ort. Das muss man klar sagen und sie entsprechend bestrafen.
Il faudra vraiment voir les choses clairement, faire les amendes qui s'imposent.
Corinnes Freundin Gunilla dagegen wünscht sich etwas weniger Medieninteresse an den genauen Umständen der Brandkatastrophe.
On attend que la justice se prononce. Je crois que tout ce qui a été écrit dans la presse.
Wir warten, dass die Justiz ihr Urteil spricht. Alles, was in der Presse bisher geschrieben wurde, ist bedauerlich. Nur Angriffe in alle Richtungen. Ich warte auf ein Gerichtsurteil. Was geschehen ist, ist schrecklich. Aber man muss jetzt wirklich auch nach vorne schauen.
Medienschelte gibt es auf dem Kirchplatz auch von Richard Nanchen. Er ist Abgeordneter der FDP im Walliser Kantonsparlament, wohnt in Grand-Montana und findet Kritik an den örtlichen Behörden ungerecht.
C'est un accident? Faut bien se mettre ça dans la tête.
Das war ein Unfall, das muss mal in die Köpfe rein. Ein simpler Unfall war das. Uns wurde von den Medien und in den sozialen Netzwerken Unrecht angetan. Die Folgen sind schmerzhaft für die ganze Region.
Grand-Montana fürchtet um sein Image und das Geschäft mit dem Tourismus. In den ersten 4 Monaten nach der Brandkatastrophe wurden fast ein Fünftel weniger Hotelnächte gebucht als im Vorjahr. Doch an diesem Junitag nach dem Gedenkkonzert für die Brandopfer klingen die Worte des Regionalpolitikers aus Grand-Montana wie ein Widerhall aus dem Januar, als Gemeindepräsident Nicolas Ferraud den Luxus-Skiort als größtes Opfer der Katastrophe bezeichnete und mit dieser Aussage nicht nur die Angehörigen und Hinterbliebenen der vielen jungen Toten und Schwerverletzten schockierte und empörte.
Nous estimons les victimes, la commune de Grand-Montana, parce que
wir sehen uns als Opfer. Die Gemeinde Grand-Montana ist Opfer, weil ich denke, dass wir mehr als alle anderen von diesem Drama betroffen sind.
Am 16. Juni 2026 entschuldigt sich der Gemeindepräsident erstmals bei den Opfern, deren Familien und Angehörigen.
Au nom du conseil communal de Grand-Montana, je présente nos excuses aux victimes, à leur famille et à leurs proches.
Rücktrittsforderungen weist der oberste gewählte Amtsträger von Grand-Montana weiterhin zurück, trotz der laufenden Ermittlungen gegen ihn und ein knappes Dutzend weitere frühere und aktuelle Gemeindeangestellte. Das Verhalten des Gemeindepräsidenten sei typisch für die politische Kultur des Landes, nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch bei den Ministern der Regierung in Bern, den Bundesräten, sagt der Historiker Sascha Zahler. Er ist Professor für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte an der Universität Bern.
Grundsätzlich kennt die Schweiz keine Rücktrittskultur. Also das sieht man auch auf Stufe Bundesrat. Also es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, in welchen Bundesräte zurückgetreten sind. Also eigentlich nur einen während des Ersten Weltkrieges.
Die Brandkatastrophe und ihre Folgen, das Behördenversagen und die offensichtliche Überforderung der lokalen Politik, so Historiker Sada, offenbarten grundlegende Schattenseiten des oft hochgelobten politischen Systems der Schweiz.
Die Stärken der Schweiz, nämlich die politische Verankerung der Entscheidungsprozesse auf einer sehr tiefen Ebene, hat sehr viele Vorzüge und sehr viele Vorteile. Aber diese Vorzüge und Vorteile sind gleichzeitig auch die Schwächen der Schweiz. Und es gibt ja fast keine Schweiz. Der Bund, also das, was von außen als Schweiz erkannt wird, ist ein höchst fragiles Gebilde. Eigentlich bleiben die meisten Kompetenzen immer noch beim Kanton verankert. Vor allem bei diesen Fragen, die wir jetzt diskutieren, zum Beispiel Fragen des Brandschutzes.
Dass die Brandschutzvorschriften von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind, ist das eine. Hinzu kommt, dass die Verantwortung für die Überwachung und Einhaltung von Regeln in der Schweiz meist nicht bei einer professionalisierten Verwaltung liegt, sondern bei nebenberuflich in der Lokalpolitik engagierten Mandatsträgern, sogenannten Milizpolitikern. Der Staat, das sind in der Schweiz die Bürgerinnen und Bürger.
In der Schweiz gibt es keine zentrale Macht, alles, die gesamte Struktur des Staates ist so konzipiert, dass Macht möglichst geteilt wird. Das hat viele Vorteile, auch demokratietheoretisch, aber am Ende des Tages, und das sehen wir heute, ist dann niemand mehr zuständig und trägt die Verantwortung, weil sie im Grunde dann alle tragen. Und die Kleinräumigkeit des Landes und die Tatsache, dass die politischen Entscheidungen wirklich auf eine sehr, sehr quasi mikroskopische Ebene getroffen werden. Wenn man das alles zusammenbringt, dann sieht man, dass es quasi eine Konstellation entsteht, die man von außen durchaus als Vielsand sehen kann.
Sagt Historiker Sala. Die Zeitung Walliser Bote machte gerade auf mögliche Interessenkonflikte beim Leiter des kantonalen Amtes für Feuerwesen aufmerksam. Der Mann ist daneben auch Mitinhaber einer Firma, die Brandschutzkonzepte anbietet. Sechs Monate sind vergangen, seit bei dem Brand in der Bar Le Constellation 41 Menschen starben und mehr als 100 verletzt wurden. Viele so schwer, dass sie noch lange, vielleicht ihr ganzes Leben, verwundet sein werden. Die Schweizer Regierung will nun wenigstens für die finanzielle Entschädigung der Opfer möglichst rasch Wege finden. Mit einem runden Tisch zur Bewältigung der Brandkatastrophe von Grand-Montana. Opfer und ihre Angehörigen, Versicherungen und Behörden sollen dort zusammenfinden und über mögliche außergerichtliche Vergleichslösungen reden. Wir können die Wunden der Betroffenen nicht heilen, aber der politische Wille sei klar, sagt der Präsident des Runden Tischs, Laurent Kurt, Sozialdemokrat aus dem Kanton Neuchâtel.
Il y a une volonté politique claire qui est de créer un espace de dialogue.
Es geht darum, einen Raum für Dialog zu schaffen, für eine Justiz, die nicht nur konfrontativ über Geldsummen entscheidet, sondern auch das Leben der Opfer und ihrer Familien berücksichtigt, den Schmerz, den sie empfinden, Gerechtigkeit, die die Menschen in ihrer schwierigen Lage wahrnimmt. Es ist eine Form, kollektiv Mitgefühl zu zeigen gegenüber den Opfern dieser Tragödie. Es geht nicht nur darum, wie viel Geld jeder bekommt, sondern auch darum, dass die Gesellschaft das individuelle Leid anerkennt.
Er sei noch nicht gefragt worden, ob er an dem runden Tisch teilnehmen wolle, sagt Hugues Blatty, der Vater des 18-jährigen Luca. Aber er finde die Initiative gut. Denn für seinen schwerbrandverletzten Sohn und all die anderen jungen Opfer der Silvesternacht wünscht er sich, sechs Monate nach dem Feuer von Grand-Montana, vor allem eins: Gerechtigkeit.
Dass die Justiz ihre Arbeit macht und diese jungen Menschen angemessen entschädigt werden. Und dass das schnell geschieht, noch 2026. Und dass niemand auf Zeit spielt, um das Geschehene in Vergessenheit geraten zu lassen.